Kultur. Am Morgen vorgelesen.
Heute die siebte von 13 Folgen aus dem Roman 18. Stock der Schweizerin Sarah Gmür. Es lässt sich nur mutmaßen, welche Erfahrungen die Schauspielerin Sarah Gmür im Filmbusiness gemacht hat. Positiv dürften sie nicht alle gewesen sein. Der Produzent Willhaus, der hier wahrlich keine gute Figur macht, erinnert in vielen an den verurteilten Sexualstraftäter Harvey Weinstein. Die Männer, die ihn umgeben, beschreibt die Autorin zudem als Männer mit Weinstein-Blick. Doch Wanda will raus aus dem 18. Stock und rauf auf die roten Teppiche, auch wenn die Erfahrungen, die sie bei Adams Filmpremiere macht, ernüchternd sind. Sie will nicht verschwinden wie der Mann, der beim Koi-Essen auf Willhaus Geheiß die Brillis an seiner Rolex zählen musste. Unangenehme Machtspiele. Es liest wieder Nina Reitmeier.
Willhaus macht sich eine Zigarre an und einer fragt, wie viele Steine es denn hätten sein müssen. 42, sagt Willhaus. 42? Willhaus nickt und schüttelt sein Handgelenk. Sie sei trotzdem nicht echt gewesen. Uhren und Augen würden nie lügen, sagt er. Er macht einen auf Menschenkenner, dabei ist er einfach nur betrunken. Die Riffelung der Lünette sei deutlich zu grob gewesen. Wie Traktorreifen, lacht er. Er wird sich gleich hinlegen, sagt Halina. Und morgen wird er ins KDW fahren und seinem Freund eine echte kaufen. Er sei nicht nachtragend, sagt sie. Sie hat alles im Blick und weiß schon, bevor etwas geschieht, was gleich passieren wird. Auf dem Wasser wird ein Feuerwerk gezündet. Das Schwarzpulver schießt in die Luft und knallt, als wäre Houdini mit einer Knarre unter dem Sakko zurückgekommen und würde gekränkt wahllos um sich schießen. Der Himmel färbt sich blutrot, wie mit Photoshop bearbeitet. Willhaus isst unbeeindruckt Käsekuchen. Um den Magen zu schließen, sagt er. Halina philosophiert über das Leben. Sie dreht sich zu mir und sagt, wenn du etwas wirklich willst, musst du alles darauf setzen. Auch wenn man es noch nicht sehe und niemand daran glaube. Adam kommt zu uns auf die Terrasse. Er macht sich eine Zigarette an und fragt, ob ich morgen mit ihm nach Hamburg käme. Irgendein Charity-Event, sagt er. Alle seien dort. Ich bin noch nicht mal wieder nüchtern und er redet schon vom nächsten Event. Willhaus schwankt ins Haus und die Frauen an den Stehtischen werden nervös. Sie bleiben mit Männern in schlecht sitzenden Anzügen zurück. Sie gehen leer aus. Kein Stück vom Kuchen. Nicht mal ein Selfie durften sie auf dem Grundstück machen. Wahrscheinlich wurde noch nie jemand an so einem Abend entdeckt. Wahrscheinlich ist das nur ein Mythos, damit den Männern die Begleitungen nicht ausgehen. Die Frauen verschwinden, so wie sie gekommen sind. Halina schenkt Wodka nach. Den guten, wie sie sagt, nicht den billigen. Sie hebt das Glas und diesmal trinken wir auf die Freundschaft. Ich habe gewonnen. Die waren alle am Falschen dran. Halina hat hier das Sagen. Sie ist der wahre Willhaus. Adam will eigentlich gar nicht hin, aber er ist vertraglich dazu verpflichtet und wird dafür bezahlt. Eine Spendengala mit Udo Lindenberg und vielen Promis. Wir treffen uns am Kudamm. Er hat nicht geschlafen und ihm tut alles weh. Hätte ich mal auf Halina gehört, grinst er. Heute nur Wodka. Er umarmt mich und meint, ich solle fahren. Ich bin zwar ewig nicht mehr gefahren, lasse mir das aber nicht zweimal sagen und steige in den Wagen, bevor er es sich anders überlegt. Durch die Windschutzscheibe sieht die Welt anders aus. Adam sitzt tief im Beifahrersitz und mustert mich von der Seite.
Was ist?
Nichts, sagt er.
Warum schaust du so?
Nur so, sagt er und meint, ich müsste eigentlich Theater spielen. Meine Gesichtszüge seien so klassisch und die Nase so gerade wie aus einer antiken Tragödie.
Was? Lache ich. Was für eine antike Tragödie?
Keine Ahnung, lacht er. Vielleicht auch Renaissance, er habe das nur so gesagt. Er kenne nur Romeo und Julia, mehr nicht.
Ich mag ihn.
Er kennt nur Romeo und Julia und schämt sich nicht mal dafür. Er sei mit Marvel aufgewachsen. Captain America, Spider-Man, Black Widow, die hätten ihn geprägt. Und Filme natürlich. Er habe so sein wollen wie die Jungs aus La Haine, sagt er. Und erzählt, wie sie damals nach der Schule Kaugummiautomaten knackten und nachts am Bahngleis entlang die Wände vollschmierten.
Alle untalentiert, lacht er. Ein Graffiti hässlicher als das andere.
Ich hätte ihn gerne schon damals gekannt, mit den Marvel-Postern an der Wand und den Hosentaschen voller Kaugummis. Vielleicht sollte ich ihm auch von meinen hässlichen Seiten erzählen. Einfach alles auf den Tisch packen und dann schauen, was passiert. Bräunlich-blasse Rapsfelder fliegen an uns vorbei. Er weiß noch alles, was ich im Bellmann gesagt habe. Er weiß, wo ich saß und was ich anhatte und gesteht mir, wie oft er an mich denkt. Ich spüre wieder seinen Blick in meinem Nacken. Er legt seine Hand auf meinen Oberschenkel und schiebt langsam meinen Rock hoch. Ich klammere mich dabei mit beiden Händen am Lenkrad fest und sehe im Rückspiegel, wie mein altes Leben hinter uns in die Luft fliegt. An den Raststätten gibt es Fleisch oder Fleisch mit Beilagen. Ich nehme die Beilagen, Adam das Fleisch. Wir werden ständig angesprochen. Wenn nicht wegen Adam, dann wegen dem Tesla. Ein 200.000 Euro E-Auto zu fahren, ist ein bisschen so, wie mit einem Welpen Gassi zu gehen. Die Leute bleiben stehen und wollen wissen, wie das so ist, einen Stromer zu fahren. Und fragen nach der Reichweite und den staatlichen Förderungen. Adam wird von einem Tankwart erkannt.
Er habe die Idee, sagt er. Er brauche bloß eine Minute. Bloß eine Minute brauche er.
Adam bleibt stehen.
Na dann, schieß los.
Nee, das geht nicht, sagt er. Er könne sie nicht einfach so rausposaunen. Ihm sei schon mal eine Idee geklaut worden. Damals, in den 90ern, da habe er einem Typen eine Idee erzählt und dann, schwupps, kam Fight Club raus. Das könne kein Zufall gewesen sein.
Adam lacht.
Das sei nicht witzig, sagt der Tankwart. Irgendwie tut er mir leid. Er ist wie ich, bloß ohne Glück. Er fährt sich mit den Händen nervös durchs Haar.
Er habe schon alles erlebt, schon alles gesehen. Man müsse es nur noch aufschreiben.
Okay, sagt Adam. Dann mach es.
Na, wann denn? Fährt er ihn an. Ich kann ja hier nicht einfach weg.
Schreiben sei eh nicht so sein Ding, da habe er keine Geduld für. Er sei eher so der Macher.
Ich drehe mich weg.
Scheiß auf seine Idee. Jeder hat Ideen. Ideen sind umsonst und überall. Doch wenn man nicht bereit ist, sie zu Ende zu bringen, sind sie nichts wert. Nachmittags sind wir in Hamburg. Das Foyer des Hotels ist so herrschaftlich und hoch wie eine Kathedrale. Vor den schweren Glastüren stehen Portiers mit Pagenhut und Kinnband, die das Gepäck der Gäste in Empfang nehmen. Ältere Frauen bewegen sich, als wären sie aus Blätterteig und könnten jeden Moment auseinanderfallen. Man kann das alte Geld förmlich riechen. Im Zimmer steht Champagner. Alles vom Feinsten und aufeinander abgestimmt. Goldbestickte Samtkissen auf Sesseln von musealem Wert. Meine Mutter hatte recht. Der Teufel scheißt immer auf den größten Haufen. Von unserem Balkon könnte man auf die Tische des Parkrestaurants spucken. Die Hotelgäste sitzen an weißgedeckten Tafeln und zählen minutiös Gourmillot-Punkte und Michelin-Sterne. Moosgeräucherter Kalbskopf und Zickleinzunge auf frittiertem Moos. Sie würden fermentierte Scheiße essen, wenn das Restaurant einen Stern hat. Den Männern spannt das Sakko schon vor dem Essen und den Frauen schnürt das Kleid die Taille ein. Adam hat keinen Hunger. Sein Hals kratzt. Er hat zu viel getrunken und zu viel geraucht gestern.
Er darf nicht krank werden. Er ist schon wieder mitten in irgendwelchen Dreharbeiten. Ich hole ihm von unten Kamillentee und Zwieback, doch er fasst nichts an. Er raucht nicht mal. Er ist bleich und abgekämpft und sagt tausendmal, wie leid es ihm tue und meint, ich solle ohne ihn zur Gala und mich mit Udo abschießen. Er schleppt sich ins Bad und lässt die Tür einen Spalt offen. Die Badewanne ist aus Rosenquarz mit goldener Armatur, aber er scheint das alles nicht zu sehen, oder es ist ihm einfach egal. Wanda, sagt er, du wirst das alles auch haben. Was haben? Erfolg und das Ganze drumherum. Er habe Wilhaus alles zu verdanken. Ohne ihn wäre er niemand. So wie er redet, hat er wahrscheinlich hohes Fieber und glaubt, er müsse bald sterben. Kein Scheiß, Wanda. Ich spüre sowas. Du wirst das alles auch haben, sagt er. Aber Talent allein bringe nichts. Am Ende gehe es nur um Kontakte. Man brauche die richtigen Freunde, sonst habe man keine Chance. Dann habe ich definitiv die Falschen, lache ich, obwohl ich gar nicht weiß, ob Eileens Mama und Ming wirklich meine Freunde sind. Du hast mich, ruft er aus dem Bad. Und ich falle aufs Bett und versinke in der butterweichen Decke aus handverlesenen isländischen Eiderdaunen. Scheiß auf das Event. Ich habe hier alles, was ich brauche. Ich schlafe in seinem T-Shirt. Er liegt neben mir und kämpft mit den Lichtschaltern. Er muss ständig ins Bad. Er schwitzt und wälzt sich. Er braucht etwas gegen die Schmerzen. Ich stehe auf und gehe in Hotelschlappen runter an die Rezeption. Ich frage nach Schmerzmitteln, nach Aspirin oder Paracetamol, irgendwas, damit Adam schlafen kann. Der Rezeptionist schüttelt den Kopf. Seine Augen flackern, Pupillen wie Teller. Er sagt, sie dürften keine Medikamente an Gäste herausgeben, da sie damit gegen das Arzneimittelgesetz verstoßen würden. Er tut so, als hätte ich nach Morphium gefragt. Er könne leider nichts für mich tun. Arschloch. Ich frage nach Nutten und Koks, denn das kriegt man hier bestimmt problemlos. Er dreht sich weg, als hätte er mich nicht gehört. Ich könnte wetten, dass er eine ganze Apotheke in seinem Spind hat, für Saudis und ganz besondere Gäste. Aber nicht für mich. Er hat mich gleich durchschaut. Er weiß, dass ich nicht hierher gehöre. Er hat einen Blick für sowas. Wir erkennen uns sofort. Er ist ein Loser. Ohne seine Uniform ist er nichts. Er spielt sich auf, er hat kein Leben, nur Schichtdienst und Wochenendarbeit. Und zum Runterkommen schmeißt er MDMA. Seine Zähne sind schon richtig scheiße und er kaut seine Fingernägel so weit runter, dass man das Fleisch des Nagelbetts sieht. Er ist nicht besser als ich. Er ist nicht mein Gast hier. Zurück im Zimmer fragt mich Adam, wo ich war. Er hat das schönste Lächeln der Welt, sogar wenn er krank ist. Er könne nicht schlafen, wenn ich nicht bei ihm sei. Er brauche mich bei sich. Er hat brauchen gesagt. Brauchen ist stärker als lieben. Ich brauche ihn auch, aber das sage ich nicht. Das brauche ich nicht zu sagen, das sieht man mir an. Jeder sieht das. Jeder außer ihm. Ohne ihn wäre ich nicht hier. Das weiß der Nachtportier und der Concierge und jeder, der uns zusammen sieht. Im Treppenhaus liegen Bücher. Zu verschenken. Als ob hier einer lesen würde. Die Treppe ist zwischen die Wände gepresst wie eine Schlucht. Ein tief eingeschnittenes Tal ohne Tageslicht. 19 Stockwerke. Ich verstehe die Alten, die erst gar nicht mehr rausgehen. Das Haus wirkt trister als sonst und der Innenhof ist eigentlich nur eine Müllhalde. Man gewöhnt sich viel zu schnell an schöne Dinge und wenn sie wieder weg sind, fällt einem der ganze Dreck umso mehr auf. Der Hausmeister raucht 2 Päckchen Marlboro am Tag und wirbelt die Stummel mit dem Laubbläser ins Gebüsch. Er wartet nur darauf, dass man sich beschwert. Man könne es ja gern dem Hausmeister melden. Er macht den Job seit 30 Jahren. An ihm kommt man nicht vorbei, egal ob der Lift kaputt ist oder mitten im Winter die Heizung ausfällt. Man muss sich mit ihm gutstellen und wenn man es nicht tut, friert man eben. Er ist zu allen ein Arschloch, außer zu Ming. Sie braucht ihn nur anzulächeln und er lässt alles stehen und liegen, fährt für sie zum Baumarkt und entfernt im Blaumann mit einem Dampfreiniger den Schimmel unter ihrer Spüle. Dafür muss sie sich seine Geschichten anhören. Manchmal passt er sie auch im Hausflur ab und erzählt ihr von früher, als es vorne an der Ecke noch ein China-Buffet gab, in dem er mittwochs immer eine tranchierte Peking-Ente mit gebratenen Nudeln aß. 4 Kilo Schlachtgewicht und rotbraun geröstete Haut über der stolz geschwellten Brust. Er sagt, er würde auch gern mal Mehlwürmer und Heuschrecken probieren. Es müsse ja nicht immer frittierte Ente mit Frühlingszwiebeln und brauner Soße sein. Und glaubt, sie damit zu beeindrucken. Kali hat mich vermisst. Sie würde es aber niemals zugeben. Schließlich konnte sie so lange aufbleiben, wie sie wollte, und so viel Schokolade essen, bis ihr schlecht wurde. Sie hüpft von einem Bein aufs andere, als müsste sie ganz dringend auf Toilette, und stürzt sich auf die Hotelprospekte und kleinen Moschusseifen mit eingraviertem Logo, die ich für sie und für Eileen aus dem Hotel habe mitgehen lassen. Aus den Prospekten falten sie Papierflieger, die sie wie die Muffins aus dem Fenster schmeißen, und rennen ihnen durchs Treppenhaus hinterher. Ming ist im Hof. Eileens Mama holt Campingstühle und eine Picknickdecke raus. Sie redet immer noch von ihrem Geburtstag. Sie wird noch Wochen davon zehren, und die Girlanden werden wie nach einem Kindergeburtstag in den Ästen bleiben, bis der Regen sie nach und nach herunterreißt. Sie fragt nicht mal, wie es in Hamburg war. Sie plant lieber schon den nächsten Geburtstag. Das war's. Kindergeburtstage und Elternabende. Mehr wird nicht mehr kommen. Ihr Leben dreht sich nur um Eileen. Eileen ist alles, was sie hat. Sie würde ihr am liebsten das Essen vorkauen. Sie sagt selbst Affenliebe dazu. Sie ertränkt sie in Fürsorge. Sie hat kein eigenes Leben mehr, keinen Platz für eigene Träume. Jetzt fällt es noch nicht auf, aber irgendwann wird Eileen weg sein. Und dann wird sie allein im Hof sitzen mit einem Bier in der Hand. Und wenn sie nicht doch noch im Lotto gewinnt, wird sie abends mit dem Kinderwagen voller Leergut durch die Straßen ziehen, als wäre ihr Baby noch bei ihr. Esther kommt angedackelt. Sie hat bis eben gearbeitet. Man sieht es ihr an. Ich drehe mich weg. Sie sagt, sie habe es nicht so gemeint, sie sei betrunken gewesen. Und es stimmt, sie konnte kaum noch stehen, aber das ändert nichts. Sie hat gesagt, was sie wirklich denkt. Sie hat das gesagt, was sie sonst nur sagt, wenn ich nicht dabei bin. Eileens Mama streicht sich den Schweiß von der Stirn. Ach, Wanda, sagt sie. So schlimm, wie ich immer tue, sei es doch hier gar nicht. Früher hätten die Leute von so einem Haus geträumt. Alle wollten hierher, sagt sie. Die froren sich im Prenzlauer Berg in ihren unsanierten Altbauwohnungen mit Etagenklo den Arsch ab. Früher sei das hier Luxus gewesen. Sie hat echt Luxus gesagt. Sie klingt schon wie mein Onkel. Sie hat sich hier eingerichtet. Sie sitzen alle auf ihren alten Mietverträgen wie die Schmeißfliegen. Sie fällt nicht mehr auf. Hartz IV heißt bald Bürgergeld, klingt dann nicht mehr ganz so schlimm. Ich könnte das auch beantragen und mir von jedem, der in seinem erbärmlichen Leben auch nur einen Cent Steuern bezahlt hat, erzählen lassen, was ich falsch gemacht habe. Und mir anhören, ich sei zu wählerisch. Ich könnte ja auch drüben bei Aldi anfangen, Reste fahren und Pappe ziehen. Aber ich tue ihnen den Gefallen nicht. Ich will weder ihre Ratschläge noch ihr beschissenes Bürgergeld oder wie auch immer es dann heißen wird. Adam hat Corona. Er muss in Quarantäne. Ich muss erst mal googeln, was das für mich bedeutet. Von wegen, die Pandemie ist vorbei. Ming macht einen Schritt zurück und kramt einen Schnelltest aus ihrer Wickeltasche. Ich solle das Wattestäbchen so weit wie möglich hineinschieben. Nicht zu weit, sagt Eileens Mama. Sie habe mal so tief gebohrt, dass sie Nasenbluten bekam. Und bei jemandem, den sie kenne, sei das Teststäbchen in der Nase abgebrochen. Ich drehe das Stäbchen, bis mir die Tränen kommen und ich auf den Teststreifen niese. Jetzt ist er bestimmt ungültig, sagt Esther. Ming schüttelt den Kopf und zeigt auf die 2 Streifen. Ich bin positiv. Hätte ich den Scheiß-Test bloß nicht gemacht. Kali kommt angerannt, sie hat Hunger. Ich nehme ihre Hand und wir gehen hoch Richtung Quarantäne. 1,5 Meter Mindestabstand sind nichts gegen die Leere zwischen mir und den anderen. Adam sagt, ich solle zu ihm kommen. Zu zweit sei Quarantäne nicht so schlimm. Es gehe ihm wieder gut, er könne für mich kochen und so. Er stellt es sich romantisch vor. 10 Tage im Bett, 10 Tage nichts außer uns. Ich kann nicht. Dann bei dir, sagt er. Bei mir? Ja, sagt er, bei dir. Das geht nicht. Er kann nicht herkommen. Niemals. Er würde mich mit anderen Augen sehen. Er würde das niemals zugeben und sagen, dass ihm das alles egal sei. Doch sobald er wieder draußen wäre, zurück in seiner Welt, würde er sich immer weniger melden. Und irgendwann würde er sagen, wie toll ich sei und wie stark, aber dass unsere Leben einfach zu unterschiedlich seien und es niemals werde funktionieren können. Da kann Eileens Mama noch so oft erzählen, dass das hier eigentlich Luxus sei. Es ist ein Scheißloch und ich schäme mich dafür. Ich lege die Wäsche zusammen, Ecke auf Ecke. Kali schläft bei mir auf dem Sofa und wenn sie nicht einschlafen kann, schauen wir runter auf die Frankfurter und zählen Autos statt Schäfchen. Eigentlich fühlt es sich an wie immer. Hier passiert auch sonst nicht viel. Man kann bloß nicht mehr so tun, als wäre man nur zu Besuch und hätte mit der ganzen Scheiße nichts zu tun. In Quarantäne sieht man, was man wirklich hat. Die Einzige, die auf meine Quarantäne pfeift, ist Eileens Mama. Sie sagt, ich solle mich wegen einer Grippe nicht einsperren lassen und merkt nicht, dass sie genauso eingesperrt ist. Ich werde zumindest wieder rauskommen. Sie wird wahrscheinlich für immer hierbleiben. Sie bringt uns jeden Tag Essen vorbei und sagt dann, sie müsse mit mir reden. Unter vier Augen. In der Küche. Sie habe ein Date. Ein Date? Ein Date, grinst sie. Bestimmt ein Tinder-Date, würde sie aber nie zugeben. Sie fand sich immer zu fett für Tinder. Wahrscheinlich hat sie endlich eingesehen, dass es hier keine Männer gibt. Wie nach dem Krieg. Die Übriggebliebenen hängen sich die Fenster mit Deutschlandflaggen zu oder brennen draußen in ihren Laubenschnaps. Sie macht sich eine Zigarette an und fragt, ob Eileen bei uns übernachten könne. Und ja, sie wisse, dass ich in Quarantäne sei, aber mir gehe es ja gut und für mich würde sich auch nichts ändern. Ich müsse ja nicht aus der Wohnung raus. Dein Ernst? Ich nehme mir eine ihrer Zigaretten, obwohl ich Mentholzigaretten hasse. Ist jetzt eh alles egal. Du hast meinen Test selbst gesehen? Dann hat sie es wenigstens durch, sagt sie. Schau dich an, kann ja nicht so schlimm sein. Die Zigarette schmeckt nach Mundwasser. Ich gurgle den Rauch. Es ist das erste Mal, dass mich Eileens Mama um etwas bittet. Und nach dem, was sie alles schon für mich getan hat, kann ich unmöglich Nein sagen. Sonst bin ich es immer, die fragt. Ich bin in ihrer Schuld. Für immer. Ich werde mich nie ganz revanchieren können, es sei denn, Eileen fällt aus dem 18. Stock und ich stehe zufällig mit einem Sprungtuch vor dem Haus. Dann wären wir quitt, davor nicht. Sie hat Kalis Leben gerettet. Ohne ihren Mutterinstinkt oder was auch immer das war, wäre ich nicht in die Notaufnahme gegangen. Ohne sie wäre Kali am nächsten Morgen vielleicht einfach nicht mehr aufgewacht. Eileens Mama kommt gegen 11 Uhr zurück. Das Date ging nicht mal 3 Stunden, aber sie strahlt. Ein Türke, sagt sie, aber er sei anders als die anderen. Ihre Wangen sind blutrot. Sie waren im Pirates Berlin und haben Cola getrunken. Er habe alles bezahlt, schwärmt sie. Und ich beneide sie dafür, sich einfach in einen Langweiler verlieben zu können. Der wird keinen Stress machen. Der wird nächste Woche hier einziehen und dann werden sie zusammen alt. Und einmal im Jahr werden sie sich ein ganzes Lamm vom Schlachter holen. Adam ist im Bellmann. Ich solle vorbeikommen. Wir müssten die letzten 10 Tage nachholen und Willhaus sei in Spendierlaune. Er habe neue Stoffe auf dem Tisch. Ich müsse mich zeigen, sagt Adam. Zeigen, zeigen, zeigen. Ich weiß nicht, sage ich. Der kann mich nicht leiden. Ach was, sagt er. Das sei wie mit dem Essen. Was der Bauer nicht kennt, frisst er nicht. Gewöhnung sei alles. Glaub mir, sagt er, man muss die Sachen nur oft genug essen, irgendwann mag man sie. Das sei bei Menschen auch so. Ich lache laut. Vielleicht hat er recht. Vielleicht muss man den Leuten hinterherrennen, als wäre Erfolg ansteckend und sie so lange nerven, bis sie einen mögen. Ich lege auf und gehe rüber zu Eileens Mama. Sie macht die Tür nur einen Spalt auf, wie die Leute mit den schweren Möbeln und wertlosen Erbstücken, die sich in ihren Wohnungen verschanzen, als hätten sie etwas zu verstecken. Sie hat Besuch. Ich störe. Ich glaube, es ist der Typ, mit dem sie Cola trinken war. Ich höre im Hintergrund Eileen lachen. Es riecht nach frisch gekochtem Essen. Eileens Mama macht einen Schritt in den Hausflur und schließt hinter sich die Tür. »Du brauchst auch einen Mann«, sagt sie. Einen, der zu dir steht und für euch sorgt. Ein Date in 100 Jahren und schon ist sie Beziehungsexpertin. Kinder bräuchten männliche Bezugspersonen. Bla, bla. Ich sage nichts, aber sie macht weiter. Die Kleine müsse auch mal ihren Vater kennenlernen. Nicht dein Ernst. Doch, sagt sie, du kannst seine Briefe nicht ewig vor ihr verstecken. Ich beiße mir auf die Zunge. Sie ist die Einzige, die von den Briefen weiß. Ich hätte ihr nicht davon erzählen dürfen. Menschen ändern sich, sagt sie. Sie habe ihn letztens gesehen, vorne bei Rewe. Ein richtiger Familienvater sei er geworden, so einer mit Kombi und Kindersitzen hintendrin. Ich könne ihm Kali nicht ewig vorenthalten. Sie legt ihre Hände auf ihre Brust. Sie wolle nur das Beste für mich. Sie kann mich mal, fällt mir in den Rücken und ich soll mich noch dafür bedanken. Ich drehe mich um, ohne etwas zu sagen. Ich werde sie nie wieder um irgendwas bitten. Ich komme auch ohne sie klar. In der zweiten Etage wohnt ein 15-jähriges Mädchen mit ihrer Mutter. Sie ist immer zu Hause und grüßt, wenn wir uns im Treppenhaus sehen. Ich gehe runter und frage sie, ob sie babysitten möchte. Sie schaut kurz auf ihr Handy und sagt, okay. Sie sagt einfach okay und kommt in Hausschlappen und Jogginghose zu uns hoch. Sie ist meine Rettung. Ich zeige ihr, wo was ist. Sie redet kaum und legt ihr Handy nicht aus der Hand. Sie fragt nur nach dem WLAN-Passwort, sonst nichts. Kali starrt sie von der Seite an. Sie lässt sie nicht aus den Augen und ahmt unbewusst ihre Bewegungen nach. Wenn ich zurückkomme, will sie bestimmt auch ein Handy. Das Mädchen fragt, wie viel sie für das Babysitten kriegt. Und ich sage, sie solle die Stunden aufschreiben. Ich werde ihr das Geld die Tage geben. Also nicht heute und nicht morgen, aber bald. Ich renne die Treppe runter. Auf einmal scheint wieder alles möglich. Es fühlt sich an wie ein Doppelleben. Zwei Leben in derselben Stadt. Die U-Bahn ist überfüllt. Keine Klimaanlage. Meine Oberschenkel kleben am angewärmten Sitz. Ich fahre bis zum Hackeschen Markt und laufe den Rest. Die Straßen sind voller Touristen, die sich nach all den ermüdenden Sehenswürdigkeiten eine Currywurst gönnen. Das Bellmann ist auch sonntags voll. Sie sitzen am hintersten Tisch. Der Tisch ist immer reserviert. Für Stammgäste wie Wilhaus oder für den Fall, dass bei vollem Haus Charlotte Gainsbourg oder Tarantino reinspazieren. Adam steht auf und drückt mir den Stuhl zurecht. Halina zwinkert mir zu. Mohammadi ist auch hier. Sie haben die ganze Karte bestellt. Zweierlei vom Kalbshirn, Gänseleber und Beef Tartar und wollen später noch zum Griechen. Wilhaus lässt sich vom Sommelier eine Flasche nach der anderen bringen. Die Kellner kommen mit dem Nachschenken nicht hinterher. Wilhaus gießt selbst nach, macht die Gläser randvoll und gurrt bei jedem Schluck wie eine Taube. Sein Mund ist ein einziges Schlachtfeld aus rohem Fleisch und Innereien. Die Stimmung ist schlecht. Wilhaus ärgert sich über einen Artikel, in dem sich eine Journalistin über das Fehlen reifer, vielschichtiger Frauenrollen in seinen Filmen auslässt. Schwachsinn, schimpft er. Die sollen sich mal alle nicht so haben. Es gäbe durchaus 50-jährige Frauen in seinen Filmen. Sie würden bloß von 30-Jährigen gespielt, grinst er. Halina haut ihm mit der Serviette auf die Finger und er entschuldigt sich mit einer Flasche Dom Pérignon Rosé. Ich weiß gar nicht, warum ich hier bin. Ich kann Wilhaus noch 100-mal sehen. Ich werde ihn nie mögen.
Nina Reitmeier mit der 7. Folge des Romans 18. Stock von Sarah Gmür. Das Buch ist bei Hansa Blau erschienen, das Hörbuch im Argon Verlag. Diese Folge finden Sie online bei uns und in der NDR Kultur App. Morgen um 8:30 geht's weiter.
Thank you. NDR Kultur. Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Claudia Drews. US-Präsident Trump hat nach seinem Telefonat mit Kreml-Chef Putin mit seinen europäischen Partnern Rücksprache gehalten. Beteiligt waren unter anderem der ukrainische Präsident Zelensky und Bundeskanzler Merz. Aus Berlin Hans-Joachim Viehweger.
Nach Angaben von Regierungssprecher Cornelius haben sich US-Präsident Trump und die europäischen Partner in dem Telefonat über die nächsten Schritte in den Bemühungen um eine Waffenruhe in der Ukraine verständigt. Sie seien sich einig gewesen, den abgesprochenen Verhandlungsprozess eng zu koordinieren. Alle Seiten hätten ihre Bereitschaft erklärt, die Ukraine auf dem Weg hin zu einem Waffenstillstand eng zu begleiten. Laut Cornelius kündigten die europäischen Teilnehmer an, den Druck auf die russische Seite durch Sanktionen zu erhöhen. Trump hatte sich nach dem rund zweistündigen Telefonat mit Putin zuversichtlich gezeigt, dass es zu Gesprächen zwischen Russland und der Ukraine über eine Waffenruhe und ein Ende des Krieges